Ich, das war eine klasse Folge über die Fallenjagd, wie man es mal auf Augenhöhe mit dem Raubwild begibt.
Genau, und was das Ganze mit dem Zaubermittel Ei zu tun hat, das erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn ihr reinhört.
Viel Spaß dabei.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste. Horrido und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, auch von mir.
Fallenjagd. Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert und gleichzeitig so wenig wirklich verstanden. Genau deshalb schauen wir heute genauer hin.
Zwischen Tradition, Technik und Tierschutz stellt sich die Frage, wie funktioniert moderne Fallenjagd eigentlich und warum ist sie heute relevanter denn je?
Bevor wir jetzt tiefer in die Fallenjagd einsteigen, holen wir uns natürlich zwei Gäste dazu, die genau wissen, wovon sie sprechen. Nicht aus dem Lehrbuch, sondern direkt aus der Praxis. Unser erster Gast heute ist vielen von euch wahrscheinlich schon ein Begriff. Yannick Böhnke, besser bekannt durch seinen Account Freunde der Jagd. Yannick kommt aus dem Raum Hamburg, ist seit 13 Jahren im Besitz des grünen Abiturs und hat seinen klaren Fokus auf Raub und Niederwild. Ursprünglich Zimmermann, später Bauleiter, sein Lieblingskaliber 223. Sein erstes Stück ein Marderhund. Und mit den Jahren wächst vor allem eines, seine Leidenschaft für den Schutz von Niederwildarten. Yannick, schön, dass du da bist.
Moinsen.
Und unser zweiter Gast, Fabian Helfrich. Viele kennen ihn als Iron Hunting. Fabian kommt aus dem Main-Spessart, ist seit 2009 Jäger und jagdlich seit Generationen geprägt. Die Fallenjagd und Raubwildbejagung spielen bei ihm eine große Rolle, ohne sich dabei auf eine Facette festzulegen. Gelernter Schlosser, heute zertifizierter Schweißer, jemand, der Handwerk und Jagdpraxis verbindet. Und wenn man ihn fragt, was er weniger gerne macht, dann sind es Drückjagd oder der klassische Kehrungsansitz. Fabian, schön, dass du da bist.
Ja, grüß Gott.
Da haben wir heute zwei Top-Kandidaten als Gäste dabei und wir steigen natürlich mit unseren allseits beliebten Fragen ein. Mein lieber Yannick, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Oha, ja, das ist eine gute, wichtige und richtige Frage. Ich glaube, das kann man damit beantworten, dass ich als Kind vom Dorf eigentlich schon immer in Feld und Flur rumgekräutert bin. Und rückblickend betrachtet, also jetzt mit 32, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich wahrscheinlich den Jagdschein machen werde. Weil wer immer schon draußen unterwegs ist und überall räubert und Höhlen baut und den Tieren auf der Fährte ist, ohne es zu wissen, der ist wahrscheinlich dem Jagdschein näher, als man sich das so ausmalen könnte. Aber letztlich war es ein guter Kumpel in der Oberstufe, dem ich so lange auf den Sack gegangen bin, bis er mich endlich mal mit auf den Ansitz genommen hat. Und dann war es auch um mich geschehen.
Ach schön, schön. Fabian, wie bist du denn zur Jagd gekommen?
Da gab es nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Ich bin da quasi reingeboren worden. Vater schon Jäger, Urgroßvater Jäger. Also bei uns Urgroßvater Jäger, also das ist bei uns halt schon immer eine Familiensache quasi. Und so ist es von Geburt an schon immer Thematik gewesen und auch zwangsläufig der Jagdschein.
Ja, Fabian, aber bleiben wir doch gleich bei dir. Was begeistert dich denn an der Fallenjagd?
Was begeistert mich an der Fallenjagd? Also zum einen ist es so, dass alleine schon sich zu beschäftigen, wo sind Standorte, wo könnte da ein guter Fallenstandort sein oder eben auch das, ja, über das Überlisten, das vom Raubwild, das ja als das sehr vorsichtig agiert, ist schon ja eine Leidenschaft an sich. Ja, also das ist schon was, da gehört halt auch ein bisschen, ja, muss man sich mit auseinandersetzen, man muss sich mit der Wildarten beschäftigen und alles. Und das ist schon was fasziniert, auf jeden Fall.
Das klingt aber alle Fälle spannend. Yannick, wie ist das denn bei dir?
Hey, Fabian hat das schon gut angerissen, ne? Also das ist ein Punkt, den kann ich eigentlich aufnehmen und nur noch vertiefen. Dieses in die Wildart hineindenken, so auf Augenhöhe begeben und sich mit den unterschiedlichen Anforderungen an das Raubwild, mit den unterschiedlichen Lebensräumen, Verhaltensweisen und so weiter zu beschäftigen und da so richtig schon fast nerdy abzutauchen, das ist mittlerweile der größte Reiz, wenn ich an das Thema Raubwild denke, den das Ganze ausmacht und darüber hinaus eigentlich auch die Leidenschaft oder der Blick auf das Thema Arten- und Naturschutz, also auch außerhalb der Bubble so ein bisschen. Das hat die Fallenjagd eigentlich so ein bisschen bedingt oder gefördert, würde ich sagen.
Ich merke schon, wir haben hier heute zwei Leute, die definitiv für das Thema brennen. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an euch. Jannik, was war denn dein persönlichstes Highlight bei der Jagd, das dir auch noch heute in Erinnerung bleibt?
Ey, Karamba. Das ist natürlich eine unglaublich gute Frage, gleichzeitig aber auch unglaublich schwer. Ist jetzt nicht so, als hätte ich die noch nie gehört, aber ich habe sie wahrscheinlich immer anders beantwortet, weil das natürlich auch das Jagdleben ja weiter voranschreitet. Ich würde fast sagen, dass das gar nicht eine einzelne Szenerie ist, in der ich jetzt ein Stück Wild erlegt habe oder wo jetzt eine besonders spannende Pirsch oder so irgendwie dabei raus oder dabei rumgekommen ist, sondern vielmehr die schönsten oder intensivsten Erlebnisse sind eigentlich die, wo ich jetzt im Frühjahr auf dem Hochsitz sitze, beobachte, erlebe, wahrnehme, spüre, wie das Revier, in dem ich arbeite, in dem ich unterwegs bin, in dem ich meinen Kram mache, wie das sich verändert und wächst. Also ich würde das nicht auf einen einzelnen Moment beziehen, sondern eher auf so eine Stimmung, die anhält und die spürbar ist. Also ganz klar, wie sich beispielsweise Besätze verändern, positiver Natur, wie Kiebitzgelege durchkommen, wie Fasane und Rebhühner zu hören sind. Ich weiß gar nicht, kannst du es ein bisschen nachvollziehen?
Das ist
kein einzelner Moment. So.
Ja, ja.
Das ist einfach ja eine Stimmung gerade, die da so herrscht.
Ja, für uns ist das auch nicht so, dass wir einen Moment haben, ne, Carsten, aber am Ende ist es wirklich so, entweder hat man ein Gefühl, das vermittelt wird und wofür man halt einfach auch brennt. Und da merkt man das bei dir auf jeden Fall. Fabian, wie sieht's denn bei dir aus? Was war denn dein persönlichstes Highlight bei der Jagd, das dir auch heute noch in Erinnerung bleibt?
Also da gibt's auch etliches, aber eigentlich, was mich wirklich fasziniert hat, war, und das ist jetzt auch nicht im direkten jagdlichen Ausübungsaspekt eigentlich, war, wie wir in Schweden unterwegs waren und ich dort quasi Birkhahnbalz live miterleben konnte und dann gesehen habe, was eigentlich wir hier in unserem Land eigentlich so verloren haben, ja. Was früher ganz normal war, ist einfach nicht mehr existent und das ist was, das hat mich da wirklich auch geprägt, ja. Also das war wirklich so eindrucksvoll, das zu sehen, das zu erleben, das war Wahnsinn, ja. Zum anderen sind es natürlich viele kleinere Dinge, ne. Wenn ich jetzt im Frühjahr, wenn ich draußen war, auf dem Schnepfenstrich rein zum Beobachten, ne, zu sehen, wie der Balzflug von den Schnepfen und sowas, ist einfach was wahnsinnig Faszinierendes, ja. Und dann fühlt man das einfach mal, was eigentlich so verloren gegangen ist, auch auf der Jagd, ja. Und das ist schon was, das beschäftigt dann einen auch.
Auf alle Fälle. Wir haben heute für diese Folge wirklich viele Fragen, auch Praxisfragen aus unserer Community gekriegt. Also würde ich sagen, legen wir mal los. Für alle, die noch wenig Berührung mit Fallenjagd hatten, was würdet ihr denn einem Einsteiger sagen? Was braucht man wirklich, um anzufangen? Wie geht's los? Jannik.
Also wir predigen das in unseren Videos oder Beiträgen immer. Grundlegend bin ich ein Fan davon, sich vernünftiges Material zuzulegen. Also diesen Spruch, wer günstig kauft, kauft zweimal, den würde ich in der Form komplett unterstützen. Ich bin gespannt, wie Fabian das gleich sieht. Aber ich bin der Meinung, eine solide, vernünftige Kastenfalle in der Abmessung, so pauschal mal über den dicken Daumen, 2,30 m x 40 im Quadrat, also quasi im Durchmesser. Ich brauche einen Abfangkorb, ich brauche einen Abfangschieber und ich muss mir darüber Gedanken machen, wie ich das Stück Raubwild nachher abfange. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Waffe in einem Kaliber, zum Beispiel 22 LFB oder irgendwie sowas um den Dreh. Und dann gehört dazu natürlich ein Fallenmelder. Und im besten Fall, wenn ich ein bisschen Rückmeldung haben möchte, das heißt auch weiter oder aus dem Thema lernen möchte, würde ich noch eine Wildkamera mit dazu schmeißen. Und ich denke, wenn du so das Material nimmst, dann hast du wirklich ein sehr, sehr solides Starterpack, mit dem du deine ersten Erfolge machen kannst und mit denen du auch nachhaltig in der Zukunft Freude haben wirst. Weil nichts ist nerviger. Ich habe so angefangen mit einer Siebdruckkastenfalle, das ist Holz, das quillt, das schwindet. Ja, das wird mal dicker, mal dünner, mal über den Winter und katastrophale. Und nichts ist nerviger, als wenn du irgendwann hin musst, weil die Falle klemmt oder weil da irgendwas nicht ausgelöst hat oder weil sich da eine Ratte durchgefressen hat. Deswegen der absolute Top-Tipp, ein vernünftiges Starter-Equipment-Pack sozusagen. Also alle Kastenfallen, die du heute aus Metall auf dem Markt kaufen kannst, die werden uns alle überdauern. Da kannst du so, ich wiege 85 Kilo, da kannst du rüberlaufen, da verbiegt sich gar nichts. So, und das meine ich mit qualitativem Material und dann hast du Spaß, dann kannst du los.
Fabian, siehst du es auch so?
Das ist ja auf jeden Fall sinnig, natürlich, ne? Ich würde noch ein bisschen vorgreifen. Also ich würde natürlich immer jedem empfehlen, der sich da wirklich für interessiert, Kontakte zu finden bei sich in der Gegend, ja, mit Leuten, die vielleicht da schon Erfahrung haben mit der Fallenjagd, sich an diese da auch dran zu hängen und sich da auch wirklich mal von denen auch die Sachen zeigen zu lassen. Ja, wie finde ich einen geeigneten Fangplatz? Einfach Expertise aufnehmen, ja. Das sind so Sachen. Ansonsten musst du dir das alles nach und nach selbst natürlich aneignen. Und so kannst du natürlich schon ein paar Sachen einfach aufsaugen von jemandem, der das vielleicht schon viele Jahre macht. Ne?
Er muss nicht ganz so viel Lehrgeld zahlen, würde ich sagen. Ne? So auf jeden Fall.
So ist es, ne? Also du kannst einfach so viel aufnehmen schon und so viel lernen und einfach vieles vermeiden dann, ne? Und zum anderen ist es auch so, natürlich, vernünftige Falle ist natürlich immer perfekt, ja. Also die heutigen kaufbaren Fallen von irgendwelchen Herstellern, die sind gut, die sind super, ja. Nur hat natürlich nicht jeder immer einen ganzen Batzen Geld gleich oder sowas, ne? Ich kann natürlich auch verstehen, wenn nämlich jemand sagt, der handwerklich irgendwas drauf hat, dass der auch einfach sagt, okay, ich gehe jetzt hin und baue mir sowas auch selber, ne? Und natürlich, Holz hat immer einen Nachteil, ist klar. Wenn es der Witterung ausgesetzt ist, es verwittert, es wird morsch und alles Mögliche, ja. Und deswegen muss man halt dann gucken, wo man es dann halt einsetzt. Ne? Du kannst ja sowas auch dann in der Feldscheune einsetzen oder sonst irgendwas, wo die Einflüsse dann viel geringer sind und dann hast du da auch Erfolg mit. Aber langfristig führt der Weg nicht drum rum, einfach vernünftige Fallensysteme dann nach und nach sich dann anzueignen.
Jetzt haben wir ja schon gehört, How to do Fallenjagd, also welche praktischen Voraussetzungen habt ihr? Das habt ihr jetzt gerade schon erwähnt, aber how to not do Fallenjagd, also was sind denn so die typischen Fehler, die man gerade am Anfang macht, Fabian? Was glaubst du? Ihr habt ja alle mal gestartet.
Ja, die typischen Fehler sind wahrscheinlich, dass zum Beispiel die Falle irgendwo hingestellt wird, wo es zum Beispiel gar keinen Sinn macht, ja, weil man es nicht besser weiß. Man denkt mal, das könnte jetzt ein guter Platz sein, und stellst du einfach auf, ohne den vielleicht vorher überprüft zu haben, ne, mal ausgekundschaftet zu haben, ne, und zu gucken, ist das wirklich ein passender Platz oder das sind so grundlegende Sachen, ne? Ich meine, das muss man machen. Was auch ist zum Beispiel, ja, dass mit der falschen Erwartung rangegangen wird, dass jetzt so, ich stelle jetzt die Falle auf und jetzt ist zum Beispiel gleich was gefangen mit, ne? Also das geht nicht so, dass ich jetzt eine Falle hinstelle und jetzt geht's gleich los, sondern da braucht es halt auch ein bisschen Zeit einfach, ne? Das mag vielleicht beim einen oder anderen Waschbären mal glücken, aber andere Wildarten brauchen da einfach viel länger, bis sie auch so eine Falle akzeptieren, dann als wenn sie dort steht, ne?
Ja, für alle Newbies da draußen, es gibt ja natürlich auch rechtliche Voraussetzungen, logischerweise, die immer von Bundesland zu Bundesland variieren. Aber Yannick, was sind denn deiner Meinung nach typische Fehler, die man gerade vermeiden sollte am Anfang?
Es wird wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge viele, viele Dinge geben, die ich bei Fabian exakt genauso, wie sie sagt, unterschreiben würde und werde. Aber zu früh den Kopf in den Sand stecken. Das haut auch ein bisschen so in die Kerbe. Fallenjagd braucht ein bisschen Zeit. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich runtergeht wie Öl. Man wird da auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Man darf halt einfach den Kopf nicht so schnell in den Sand stecken und man muss mit einer gewissen Geduld an die Sache gehen. Und wenn man nicht gleich Erfolg hat, dann ist das tatsächlich ein Punkt, der so ein bisschen, da kommen dann so die Zweifel auf. Ist das der richtige Standort? Ist das überhaupt richtig? Ist das der richtige Köder? Und vielleicht ein zweiter Punkt, Wissen aneignen und wissen wollen, mehr wissen wollen, aber auch Sachen nicht zerdenken. Also auch keine Doktorarbeit draus machen, ne? Mhm. So vielleicht sich einfach mal so ein bisschen auf das Eye-Level, auf die Ebene bewegen, auf der so ein Fuchs, so ein Marderhund, ein Waschbär, ein Dach so rumläuft, sich einfach mal auf die Erde legen und mal aus dieser Perspektive gucken. Ich gebe den Leuten so, wenn mich hier mal einer fragt, so gerne einfach mit auf den Weg, sich vielleicht auch so ein bisschen. Da braucht man auch ein Stück weit ein Gefühl, Erfahrung mit und muss sich auch draußen aufhalten und das Revier kennenlernen. Versuchen, diese Perspektive anzunehmen und einfach so ein bisschen auch auf das eigene Bauchgefühl zu hören oder auch das versuchen, wirklich aufzunehmen, was ich sehe. Also mit wirklich offenen Augen auch mal auf den Knien da irgendwie durch den Dickbusch krabbeln und mal gucken, was ist denn eigentlich hier los?
Ja.
Also vielleicht, was nimmt man mit? Nicht zu früh aufgeben. Würde ich sagen. Das ist der größte Fehler.
Ja. Das ist ein guter Punkt, würde ich auch so unterschreiben. Auch mal einfach sich wirklich draußen wirklich aufhalten und auch die Augen aufmachen, ja. Nach Spuren suchen, wo Raubwild auch Spuren hinterlässt und dann gucken, wo ist Bewegung. Ne? Da brauchst du nicht immer nur gleiche Wildkamera, sondern das sind ja Sachen, die siehst du ja visuell, wenn du dich auch damit auseinandersetzt einfach.
Ja, ich hab das gerade auch in so einem Video, in so einem kleinen Video gesagt, was wir bei YouTube gemacht haben, werden die einen oder anderen vielleicht eklig finden, aber wenn du da Losungen gefunden hast, die auf einem Stein zu finden ist, ne, auf einem erhöhten Punkt, warum ist das eigentlich auf einem, warum scheißt der Dachs, der Fuchs, der Maler, warum scheißen die immer hier auf den Stein, auf dem blanken Acker? Ne, und vielleicht dann auch mal den Stock in die Hand nehmen und die Losung mal ein bisschen zerdrücken. Guck doch mal da rein, was hat der denn gerade zu dieser Jahreszeit, was frisst der denn gerade? Das gibt mir ja am Ende auch wieder einen Aufschluss, wo hält der sich wahrscheinlich tendenziell auf und wo findet der gerade seine Nahrung? Was ist denn interessant? Ja. Und dann gucke ich mal, vielleicht sind da alles voller Kirschkerne. Vielleicht ist das total blau und der frisst gerade einfach nur irgendwo Schlehen. Ja, wo habe ich denn den nächsten Schlehenbusch? Und so ergibt sich so ein Puzzle, ein riesengroßes 100.000-Teile-Puzzle. Und umso mehr kleine Teile ich einsammle, umso mehr ergibt das Ganze ein Bild und umso sinniger oder nachvollziehbarer meines Erachtens wird das ganze Thema auch. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Hexenwerk. Und dann macht es richtig Spaß.
Also ich sehe schon, einfach ist anders, aber das macht die Sache ja auch spannend, muss ich sagen. Also finde ich ja schon interessant.
Wie es Yannick schon gesagt hat, man soll es nicht zerdenken.
Klar.
Ja, also es ist keine Atomphysik. Ja.
Was meint ihr denn, welche Rolle spielt denn die Fallenjagd heute im Vergleich zu anderen Jagdarten?
Eine noch untergeordnete. Sie bekommt meines Erachtens durch, und da nehme ich uns jetzt einfach mal hier vorweg, Fabian und mich, sie bekommt durch die Arbeit, die wir machen und durch das Teilen und darüber berichten und es den Leuten mitgeben, nach meinem Empfinden mehr und mehr Akzeptanz und Aufmerksamkeit. Und das finde ich, zumindest an den Rückmeldungen, die wir bekommen, finde ich das unglaublich toll. Natürlich, jeder bekommt gerne Anerkennung für das, was er macht, aber ich meine nicht Anerkennung in dem Sinne, sondern ich kriege Nachrichten von 14-, 15-jährigen Jungs und Mädels und die schreiben, Papa und ich, wir haben endlich die erste Falle rausgebracht und guck mal hier und wir haben den ersten Waschbären gefangen und wir wussten gar nicht, dass wir Waschbären im Revier haben und so weiter und so weiter. Im Vergleich zu Sauen, zu Rotwild, zu Dammwild wird es sicherlich auch noch eine untergeordnete Rolle spielen, auch in Zukunft, aber mit dem Weitblick in Richtung Naturschutz und Artenschutz, Artensterben, Artenvielfalt und mit vielen, vielen jungen Menschen, die neu den Jagdschein machen, bekommt dieses Thema mehr Aufmerksamkeit, die es braucht und die es verdient. Mein Förster sagt immer, Rotwild ist Ruhe, Ruhe, Rübenschnitzel.
Den kannte ich auch noch nicht.
Das ist ja dann so ein Spruch, aber das ist halt beim Raubwild nicht der Fall. Ne? Da musst du halt raus, du musst gucken, du musst wollen, du musst wissbegierig sein. Und das ist, also selbst wenn du ein Revier hast und das ist komplett bestückt mit Fallen und du hast ein super Fallennetz, Fabian wird es wahrscheinlich bestätigen, Fallenjagd ist nie fertig.
Wie siehst du das denn, Fabian, zu den Stellenwert von der Fallenjagd?
Man kann es ja fast eigentlich so unterschreiben. Ne? Also das Problem ist, dass es nach wie vor noch eine eher untergeordnete Rolle spielt, aber eben der Trend dazu zeigt, dass es eben bekannter wird. Ja, also die Leute beschäftigen sich jetzt wieder mehr damit und indem man halt ja das auch präsent zeigt oder drüber redet, so wie mir jetzt heute Abend, ja, fördert es das Ganze natürlich. Ne? Mhm. Und das ist ja auch enorm wichtig. Ja? Also gerade wenn man den Artenschutzaspekt sieht, bleibt uns da nicht mehr so allzu viel Zeit. Ja, je mehr man darüber reden und je mehr wir darüber aufklären und darauf hinweisen, desto eher steigt halt auch wieder die Akzeptanz innerhalb der Jägerschaft, ja, sich damit wieder zu beschäftigen, weil es war ja nicht immer so, dass die Fallenjagd so eine untergeordnete Rolle gespielt hat, sondern früher war das selbstverständlich, in großen Teilen.
Ja.
Ja. Und da müssen wir wieder hin.
Kurze Nachfrage noch, glaubt ihr denn, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass es ja doch, sagen wir mal, sehr viel zeitaufwendiger ist als die Ansitzjagd? Dass viele Leute das deswegen untergeordnet betreiben, wenn überhaupt?
Also ich bin der Meinung, dass das Verständnis dafür einfach nicht mehr so präsent ist. Ja? Über die Notwendigkeit zum einen, dass was gemacht werden muss, sondern man geht mit einem anderen Aspekt heutzutage ran an die Jagd. Ja? Also wenn man so viele sieht, ist halt Schalenwildjagd ist halt omnipräsent. Ja? Und man macht sich dann gern die Kühltruhe voll, aber man sieht das große Ganze, was halt hinter der Jagd steht, halt nicht mehr so. Ja? Also das ist nicht nur die Jagd, das ist was hier zur Wildbretterzeugung, ja? Um sich die Kühltruhe voll zu machen und vielleicht auch was zu verkaufen und für ein Geldbeutel, sondern dass wir ein wirkliches Zünglein an der Waage sind, auch beim Thema Artenschutz. Ja. Mhm. Bei mir sind diejenigen, die da draußen aktiv was bewirken können. Ja. Zusätzlich zu lebensraumverbessernden Maßnahmen. Und da muss das Verständnis wieder hinkommen.
Siehst du das auch so, Yannick? Oder glaubst du, dass das ein Faktor Zeitaufwand auch eine große Rolle spielt?
Ich würde vielleicht einfach noch in die Runde schmeißen, dass, ja, also, ja, der Faktor Zeit, es ist natürlich ein Punkt, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Intention des, warum habe ich den Jagdschein gemacht, die hat sich meines Erachtens ein Stück weit gewandelt, ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können. Aber wenn man so in die Runde hört, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute, die heute den Jagdschein machen, die kommen nicht überwiegend aus familiär geprägten Jagdfamilien, so wie Fabi, sondern die haben ein Interesse an Natur, an Umwelt, ja, an der Flora und Fauna und darüber hinaus auch einen anderen Einstieg und ein anderes Bewusstsein für eben ein potenzielles Artensterben. Deswegen denke ich, das Interesse ist schon höher. Diese Leute müssen nur ein Stück weit noch mehr an die Hand genommen werden und herangeführt werden. Ich denke nicht, dass sie die Arbeit scheuen würden, aber sie wissen einfach nicht, was sie wie machen sollen. Du hast ja in meinem Intro gesagt, Vicky, ich bin Zimmermann. Und das ist, Jagd ist auch ein Handwerk. Und man kann den Leuten nicht einen Vorwurf machen, dass sie nichts machen und nichts können, wenn ich es ihnen nicht zeige und wenn ich sie nicht an die Hand nehme. Und wir können uns nicht über, in Anführungsstrichen, quasi einen Fachkräftemangel beschweren, wenn wir keine Fachkräfte ausbilden, wenn wir ihnen keine Möglichkeit geben, wenn wir ihnen keine Chance geben und wenn wir ihnen nicht die Tür öffnen, dann können wir uns auch nicht darüber beschweren, oh, die Jungjäger, die wollen ja alle nur auf Sauen, die laufen ja alle nur mit Technik los, die kommen ja alle aus dem Franconia, sehen die aus wie aus dem Ei gepellt, bla bla bla. Ich kann das Geseier echt nicht mehr hören, weil jeder hat es in der Hand, die Leute sich heranzuholen, ihnen quasi den Weg zu ebnen und zu sagen, das ist das Revier, hier kannst du XY machen und lass uns doch mal zusammen rausgehen. Und dann kommen wir wieder auf den ersten Punkt von Fabian. So, Wissen aneignen wollen, aufmerksam sein, mal die Augen aufmachen im Revier. Aber auch das muss man denen zeigen und das muss man denen mit auf den Weg geben.
Ja.
Da können wir nicht immer nur schimpfen. Ich hoffe, das war eine gute Antwort auf die Frage, irgendwie so.
Ja, absolut, absolut. Schimpfen glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir alle hier, wie wir hier sitzen, sind der Meinung, dass Jagd ein Handwerk ist. Und ich glaube, das können wir alle so unterschreiben. Und jetzt muss man ja auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich glaube, hatten Fabio und ich im Off sozusagen schon vorher im Gespräch. Du hast so viel Input, wenn du den Jagdschein machst. Du weißt gar nicht so, wo du dich als erstes so richtig drauf konzentrieren kannst. Und vielleicht ist derjenige, der das Thema Feinjagd vorgestellt hat, eben nicht so ambitioniert und nicht so passioniert wie ihr zwei, sondern eher die ältere Generation, die das schon seit 40 Jahren macht und dementsprechend halt zwar mit Leidenschaft dabei ist, aber das nicht so rüberbringen kann. Also dieser Funke, der nicht überspringt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema. Da sind ja viele Faktoren, die damit einhergehen. Also ich würde das jetzt gar nicht irgendwie, du hast da total recht, ich würde das auch unterschreiben. Wir dürfen nicht schimpfen darüber, wenn wir uns die Leute doch selber ranziehen können. Wenn wir jetzt mal wirklich auf das Thema Fallenjagd jetzt in der Praxis, wenn wir da mal richtig reingehen, wenn ihr ein neues Revier habt, how to do Fallenjagd, also wie gehst du konkret vor, Yannick? Zum Beispiel, um geeignete Fangplätze zu finden. Du hast das schon vorhin so schön kommuniziert mit der Losung.
Ich mache erstmal nicht viel anders als jetzt gerade. Ich sitze am Schreibtisch und mache mir Google Maps auf.
Okay.
Klingt erstmal nicht so sinnig und logisch, aber das Thema Standort, Fabian soll es gleich noch auch reingrätschen, der Standort ist ja für meine Falle am Ende entscheidend. Und ich habe so zwei, drei Dinge, nach denen ich schaue. Und das kann ich am besten aus der Vogelperspektive. Natürlich gibt es danach den Gang ins Revier, aber erstmal bereite ich mich quasi bei Google Maps vor und schaue nach Grenzlinien, nach Strukturen, die in Punkten aufeinandertreffen. Ganz beispielhaft, stellt euch einen T vor, ja, der lotrechte Strich ist ein Knick, der auf den horizontalen Strich einen Graben läuft. Das ist für mich eine Grenzlinie, die sich in dem Punkt oben des Ts trifft, die sich. Ist für mich ein potenziell interessanter Ort. Natürlich, weil ich im Hinterkopf weiß, wie sich Raubwild bewegt, wo sie sich bewegen, wo sie potenziell jagen, nach Beute suchen. Und ich habe natürlich viele Punkte, die so ein Stück weit damit mit reinspielen, die diesen Platz aber erstmal potenziell interessant machen. Und nach solchen Spots suche ich, wo finde ich Grenzlinien und Strukturen, die in einem Punkt zusammentreffen. na, wie könnte man sagen, Wasser ist Leben, Biodiversität, Potenzial, Nahrung. Ich muss ja Orte finden, an denen das Raubwild nach Nahrung sucht, die sie anlaufen, die interessant sind. Und die markiere ich mir auf der Karte und dann gucke ich mir das live im Revier an. Das ist mal so der ganz grob erste Step.
Das ist ja total interessant. Siehst du, so wäre ich gar nicht rangegangen. Fabi, wie sieht's denn so richtig strategisch hier?
Ja, das musst du machen, das ist mir Risiko.
Das ist mir Risiko? Ich merke das schon. Was sind denn für dich so klassische Hotspots? Also worauf achtest du denn? Gehst du auch über Google Maps rein oder bist du eher jemand, gerade wenn es um ein neues Revier geht?
Also in einem neuen Revier macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man entweder über Revierkarte oder heutzutage mit Google Maps dann sich einfach mal einen groben Überblick verschafft, ja, über die groben Strukturen, wo es Sinn machen könnte, um dann natürlich immer raus, ja, sich das vor Ort auch angucken, beschäftigen mit. Jetzt wollte ich dazu noch einklinken, ist zum Beispiel, das eine ist natürlich, wenn man viel Feldanteil hat, dann funktioniert das hervorragend. Der Blick von oben mit der Vogelperspektive. Jetzt hast du aber vielleicht noch einen großen Waldanteil oder du hast überwiegend Waldanteil, dann ist das natürlich schon wieder eine andere Hausnummer. Ja, im Wald ist es nur mal eine ganz andere Herangehensweise meiner Meinung nach, ja, weil du da eben nicht diese, du hast die Wege, ja, wo sie sich gern drauf bewegen, das Raubwild, aber es gibt ja noch andere Plätze oder andere Punkte, wo vielleicht interessant sein können, ja. Denk mal zum Beispiel an Waschbärgewässer, ja, wenn du zum Beispiel dann noch Feuchtbiotop vielleicht im Wald hast oder irgendwelche Seen oder sowas oder halt irgendwas, ne, musst dich halt wirklich dann hingehen, musst das angucken, musst das schauen. Oder wie es bei uns der Fall ist, ne, also wir können ja auf dem Baumarder jagen, bei uns sind Abzugseisen auch noch legal, also Fangbunker dann, mit Fangbunker und Abzugseisen zum Beispiel auch dann eine Fichtendickung, wo dann auch der Baumarder sich gerne drin aufhält, ja. Das sind so Sachen, die muss man halt wissen, ne. Und muss man halt dann auch gucken und dann schaut man halt sich dann die Orte an und dann geht's los und dann lege ich halt mal ein Ei hin und schau mal.
Und dann geht's los. Ja?
Sagt er so, ne?
Dann geht's los.
Ja, dann gucke ich mir das dann vor Ort an und dann werde ich halt einfach mal an einem Punkt dann einfach auch mal ein Ei hinlegen, werde schauen, fahre am nächsten Tag vorbei, vielleicht ist es schon weg, ja.
Also bevor du überhaupt die Falle aufstellst, gibt es da erstmal schon mal wie so eine Miniköder, die du dann auslegst?
Ja, das ist halt einfach zum Gucken, ob auch Raubwildbewegung da ist. Ja, ich lege ein Ei hin, ein Hühnerei, und dann schaue ich, ja, wie lange dauert es, bis es fort ist. Oder ist es gar nicht fort, dann ist halt da keine Bewegung, aber ne, wenn du Raubwild vor Ort hast, wird es nicht lang dauern, dann ist das Ei aber weg. Ne?
Mhm.
Und dann weißt du auch, okay, da ist ja schon mal was los. Ne? Also dann kannst du auch hingehen und legst wieder ein Ei hin, legst deine Kamera hin und dann schaust du mal, wer da unterwegs ist, zum Beispiel. Ne? Wer ist da der Eierräuber?
Ja, jetzt habt ihr dann einen Standort gefunden. Das ist immer Schritt 1. Wie entscheidet ihr denn jetzt, an welchen Standort welche Art Falle gehört? Ich muss erstmal dazu sagen, ich bewundere sowieso Fabians Fleiß, was das Thema Eisen angeht. Das ist bei mir noch absolut ein blinder Fleck. Da habe ich mich, außer dass ich mal mich mit Christopher von Dollen getroffen habe und wir dann ein Video dazu gemacht haben, noch gar nicht mit beschäftigt. Deswegen da bitte alle Fragen immer in diese Richtung. Da kann ich nichts großartig viel zu sagen. Deswegen, wir arbeiten mit Betonrohrfalle, Kastenfalle und Kofferfalle. Grundlegend, die Kastenfalle stelle ich auf eine Bohle, auf eine Leitplanke, quasi auf eine Brücke über in einen im besten Fall relativ breiten, wasserreichen Graben als Zwangswechsel. Zwangswechsel, weil Raubwild will von A nach B, von einer Seite zur anderen, trockenen Fußes. Wunderbar, brauche ich nicht viel beködern. Easy going, auch der absolute Anfängertipp. Und die Kofferfalle nutze ich gerne in einem Feldgehölz, also etwas unstrukturiert, etwas verwildert, diffus, wie auch immer, keine klare Linie in so einem klassischen Feldgehölz, wie wir sie hier in Schleswig-Holstein doch relativ viele haben. Also diese klassischen kleinen Inseln innerhalb so einer Feldstruktur, oft auch gerne als Tageseinstand genutzt. Also da die Kofferfalle und alles, was so Grenzlinien und bei uns eben hier dann die ganzen Knicks, also ich weiß gar nicht, kennt ihr Knick?
Ja, ja.
Kennt ihr. Wiki Nick.
Ja, also irgendwelche, mein Freund kommt aus Schleswig-Holstein, der sagt
ja,
das auch immer.
Welle und dergleichen, also Linien, da nutze ich dann die Betonrohrfalle. Also das mal so ganz grob eingeteilt eigentlich. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen, Carsten.
An welchen Standort welche Falle gehört, hast du ja super beantwortet eigentlich.
Ja, okay, dann haben wir dann abgefrühstückt. Kann Fabian direkt einhaken, wo das Eisen hinkommt.
Genau, Fabian, genau. Wie sieht es bei dir aus?
Zum einen ist es, was ich sagen möchte, ist so, es ist enorm unterschiedlich, was man für ein Spektrum hat, weil die Reviere ja auch schon grundsätzlich immer alle unterschiedlich sind. Ne? Ich meine, das ist ja auch was, ein Faktor, den man sich auseinandersetzen muss, ne? Aber man kann das schon auch so übernehmen, ne? Also in so Feldgehölze oder zum Beispiel auch im Wald in einer Fichtendickung, wo zum Beispiel, wo man einen Fangbunker hinstellen können, könnte man natürlich auch eine Kofferfalle hinstellen, ne? Alternativ, mhm. ne? Das kann man so eins zu eins auch übernehmen. Oder auch in den Hecken, also in den Heckenstreifen entlang, dann auch die Betonrohrfalle, das mache ich ganz genauso, ja. Unterschied ist nur bei uns, wir haben zum Beispiel gar keine so Gräben oder sowas. Das gibt's bei uns einfach gar nicht, ne? Mhm. Weil das ist bei uns halt komplett anders, ne? Und bei uns spielt sich auch viel im Wald ab. Und dann kommt es auch drauf an, was für eine, ja, welche Raubwildart möchtest du noch oder hast du dort vor Ort auch häufig dann zugange, ne? Manchmal lohnt sich's auch, einfache Fallenmodelle oder mobile Fallen vielleicht auch erstmal zum Ausprobieren zu nutzen vor Ort. Leichte, ja, bevor ich dann vielleicht eine feste Konstruktion aufstelle, oder wie eine Kofferfalle, könnte man zum Beispiel auch so eine einfache Wipprohrfalle, ja, für einen Waschbär sind die top. Fängst auch mal einen Marder mit, aber das ist nicht die Ideallösung, sagen wir mal so. Aber zum Auskundschaften ist es vielleicht mal gar nicht verkehrt, ja. Und wenn sich das bewährt, dann kann man natürlich dann wechseln auf eine stationäre Falle, zum Beispiel, ne?
Um da jetzt mal einzuhaken, ist es eigentlich aus deiner Sicht auch notwendig, jede Falle zu verblenden oder entscheidest du das gerade im Wald?
Das ist wie die Kaliberfrage.
Es ist sehr gut. Das ist sehr gut. Nein, das ist eine Top-Frage. Warum verblende ich zum Beispiel eine Falle? Ich kann es euch sagen, das mache ich nicht wegen dem Raubwild unbedingt, sondern damit kein Mensch die sieht.
Ah, ja? Siehst du?
Ich will da nicht, dass er hin zum Kunst dann um die Falle rumläuft und da dran rumfingert, ja, oder am Fangbunker irgendwie da rumlangt, ne? Sondern was der Mensch nicht sieht, fällt mir nicht auf, geht da schon nicht hin. Mhm. Ne? Also da geht es mir nicht mal in erster Linie ums Raubwild, dass das, ne, für das ist es nicht, sondern es geht mir in erster Linie darum, dass da nicht irgendwelche Leute an der Falle rumfingern oder hingehen und ihre Witterung dort hinterlassen.
Klar, gibt es ganz offensichtlich, gerade bei den Betonrohrfallen, aber es ist halt wirklich so, manchmal ist das besser, wenn man es einfach nicht sieht oder für die allgemeine Bevölkerung eben nicht offensichtlich ist.
Ja, absolut, damit die Leute sind neugierig.
Absolut. Ja.
Die Leute sind neugierig, die müssen überall ihre Nase reinstecken, ja, und dann kommen sie nicht dran, dann hängt noch ein Schloss dran, dann wird da dran noch irgendwie rumgezogen oder sonst irgendwas. Was sie nicht sehen, interessiert sie schon nicht.
Da bin ich ganz dabei. Ich bin auch richtig ein Verfechter, die Dinger. Ich meine, die werden zwar immer schöner, die Fallen, aber wirklich eine Augenweide sind sie halt auch nicht, ne? Und wenn du da irgendwie mit verzinktem Material arbeitest, das blitzt und blinkt da durch den Wald und bis nach Meppen an den Horizont. Ich möchte das eigentlich, am liebsten hätte ich auch immer nur bei der Betonrohrfalle, dass du so vorne so den Eingang 30er Durchmesser, dass so das einzige, die Stirnseite der Betonrohre, das ist das einzige, was ich eigentlich frei haben möchte, weil, wie Fabian sagt, das fällt nicht auf. Mhm. Betonrohre, irgendwelche Durchlässe und so, das findest du überall in unserer Kulturlandschaft, da laufen die Leute stumpf dran vorbei. Aber wenn da so ein 5 Meter Betonfallenriesen da rumliegt, da wird erstmal dran rumgepopelt.
Klar.
Das ist so.
Und wehe, da rauskommen noch Geräusche. Also
dann ist ganz vorbei.
Wir haben ja jetzt von euch beiden schon gehört, dass das unheimlich aufwendig ist, eine Fallenjagd zu betreiben, was ja grundsätzlich niemanden davor scheuen sollte, es zu tun. Die Frage ist allerdings, Yannick, jetzt komme ich gerade auf die Kaliberdiskussion so ein bisschen zurück. Gibt es eine effektive Methode oder die effektivste Methode? Was meinst du?
Für was meinst du genau? Um Raubwild zu bejagen?
Ja, genau.
Ist immer wie so eine Dreifaltigkeit eigentlich. Also Fallenjagd für die Falle oder für das Thema Raubwild, es gibt jetzt nicht die Ultima Ratio irgendwie, wo du sagst, das ist das Allheilmittel. Es ist immer eine Kombination meines Erachtens aus Punkt 1, einem effektiven Fallennetz. Also nochmal ganz grob angerissen, so eine Zieldichte von eine Falle auf 20 bis 25 Hektar. Das ist, jetzt kann jeder das kurz für sein Revier überschlagen, das sind dann bei 400 Hektar mal kurz 20 Fallen. Das ist richtig amtlich. Ja. Ne? Das muss man auch nicht von jedem verlangen. Aber zu der Fallenjagd gehört für mich auch ein vernünftig gepflegter Luderplatz oder zumindest zwei, jeweils schön weit voneinander entfernt an den Reviergrenzen. Und dann dazu eben der Ansitz, die Pirsch mit der Büchse. Alles für sich oder einzeln jeweils hilft, aber ist nicht am Ende zielführend, um wirklich vielleicht den Stand zu erreichen, den ich mir als Ziel gesetzt habe. Deswegen gibt es keine Pauschallösung, wo du sagst, okay, machst du so und dann wirst du auf jeden Fall Erfolg haben und dein Hasenbesatz steigt von einem Jahr zum anderen auf 30% oder so. Das ist Humbug. Das ist immer der Mix aus diesen Jagdarten. So.
Ja, genau. Und wenn man die effektivste Methode, vielleicht hat Fabi ja die effektivste Methode. Und noch einen Zusatz habe ich auch noch dazu. Wie lange braucht es denn, um zum Beispiel einen Standort zu ändern von so einer Falle?
Also ich gehe jetzt erstmal auf die erste Frage drauf ein. Also auch da schließe ich mich großteils Yannick an. Und zwar die Fallenjacht alleine entscheidet es nicht und die Ansitzjacht alleine entscheidet es auch nicht. Ja, sondern es ist immer die Kombination aus beiden, die dann den größtmöglichen Erfolg bringt auf die lange Dauer. Ja. Das heißt, ausgebautes Fallennetz, man muss nicht sofort sich 20 Fallen oder 30 Fallen da ins Revier stellen, ja, sondern es wächst dann halt über die Jahre. Ne. Man muss realistisch bleiben. Ja. Ganz klar. Was man aber machen kann, und das kann man von Anfang an machen, ist einfach sich intensiv raussetzen mit der Büchse. Wo es geht, wo Technik erlaubt ist, diese auch einsetzen. Wärmebild ist natürlich bevorzugt, Wärmebild-Vorsatzgerät, weil das macht's aus. Ja. Gerade beim Fuchs kannst du da enorme Strecken machen.
Ja, das stimmt. Mhm.
Kommt nämlich auch immer auf die Revierstruktur an, aber wenn man da einigermaßen Überblick hat, dann kann man da Wahnsinnserfolge mit erzielen beim Fuchs. Mhm. Ja. Wenn wir dann auf die anderen Raubwildarten eingehen, wie Marder und Waschbär und so, die ja nicht so deutlich sichtbar vielleicht unterwegs sind, wie jetzt der Fuchs nachts, da brauchst du die Fallenjacht. Da kommst du nicht drum rum.
Wie du gerade schon gesagt hast, wie lange gibst du denn so einen Standort Zeit, bevor du ihn veränderst?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, ja. Also wenn ich natürlich ja, so eine Betonrohrfalle mir dahin zementiert habe, ja.
Die ist ein bisschen schwierig,
so formulieren, ja.
Ja,
weil das ist jetzt nichts, was, wenn es jetzt keine mobile Variante ist, die man kaufen kann, sondern wenn man sich da ja, Rohr für Rohr dahin getragen hat, ja, dann ist das nicht was, wo ich dann nächste Woche oder innerhalb von 2 Monaten dann wieder ändern möchte, ne? Sondern dann lasse ich natürlich die Falle auch länger stehen, ja, und probiere das halt. Und dann bleibt ja auch über ein Jahr auf dem Standort und dann wird geguckt und dann wird in der nächsten Saison auch nochmal geguckt, wenn es sein muss, ja. Das ist was anderes, wie wenn ich da eine leichte Falle habe, ja, so eine Kastenfalle oder sowas, die ich ja mal schnell unter dem Arm klemmen kann und woanders dahin stellen kann, ne?
Hast du denn so ein Zeitfenster, wo du sagst, okay, so und so lange darf da nichts mehr drin sein?
Das kann man so nicht sagen. Ich meine, wenn du dort Raubwild fängst, dann wirst du auch die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass du auch wieder dort an dem Platz Raubwild fangen wirst, ja. Weil gerade, wenn wir zum Beispiel auf den Marder gucken oder so, wenn der eine dann dort gefangen ist, dann wird es eine Zeit lang dauern, dann wird der nächste auch wieder dieses Revier einnehmen. Mhm. Ja?
Eine Kaliberfrage habe ich noch zur Fallenjagd. Weil das war nämlich die häufigste Frage, die aus unserer Community kam. Und ich weiß jetzt schon, es gibt da keine gescheite Antwort drauf. Was ist denn so der beste Köder? Und was haltet ihr von so Sachen wie UV-Eier?
Beste Köder ist der fängt.
Ja, ist klar.
Nee, der beste Köder ist Neugierde. Ich weiß nicht, ob das unpopular Opinion ist, aber meiner Meinung nach, beim Köder geht es nicht darum, etwas möglichst Appetitliches im Sinne von, du hast Hunger und deswegen esse ich, in der Falle zu platzieren, sondern ich versuche etwas zu finden, was das Interesse des Raubwilds auf sich zieht. Und deswegen Neugierde, weil der Fuchs, der Waschbär, der Dachs, die wollen wissen, was sehe, rieche ich denn da in der Falle? Was kommt denn da für ein Duft raus? Was nehme ich vielleicht auch optisch wahr, wenn ich so den Blick durch die Kastenfalle, die Betonrohre werfe? Ich will das wissen. Ich will gucken, was ist das? Das ist so ein bisschen, muss man auch auf der einen Seite, finde ich, gucken, was funktioniert im Revier? Was habe ich für Raubwildarten? Wie ticken die überhaupt? Für mich, ich bin total faul, was das angeht. Ich packe immer ein Ei in die Mitte und mache da gerade, was ich noch zur Hand habe. Ob das jetzt irgendwelche Ölsardinen sind oder noch ein bisschen Schwarzwaldwässerle, Fisch oder Pansen oder so, was auch immer. Also den riechenden Köder vielleicht noch in die Mitte der Falle und dann war es das für mich.
Okay.
Ja, das kann aber schon sein, dass hier im Nachbarkreis, da schwören die auf, ich weiß nicht, Erdnussbutter, Marshmallows, Kirschmix oder so. Und das ist, ja, da gibt es keine perfekte Antwort drauf. Das ist von so verschieden, wie die Reviere sind, so unterschiedlich die Anforderungen und Ansprüche des Raubwilds sind, so divers ist und kann auch der Köder sein.
War zu befürchten, dass man so beantworten muss. Fabian, siehst du es auch so?
Das kann ich so genau so unterschreiben. Ja. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, ja, sondern du musst gucken, was für dich oder in deinem Revier halt gut funktioniert. Und das macht die Erfahrung.
Ich bin jetzt aber ein Newbie. Was sind denn UV-Eier? Könnt ihr mich mal aufklären?
Noch zu Ende. Also Ei ist auf jeden Fall immer gut. Normales Ei, das will ich noch zur ersten Frage noch dazu sagen. Also das nutze ich natürlich auch immer. Eier ist, ich schwöre halt auch immer auf Eier.
Ich muss einhaken. Ei hat einfach den Punkt, wenn du jetzt da ein Ei drin hast in deiner Falle und du machst im Sommer deine zweiwöchige oder vielleicht auch öfter, aber du bist alle zwei Wochen an der Falle und tauschst den Köder aus, dann nimmst du dein Ei, wenn es nicht angenommen wurde, ist, nimmst du und feuerst es einfach irgendwo in die Botanik, ja? Und dann packst du einfach ein neues wieder rein. Wenn du jetzt aber mit Luda da reingehst und du hast 30, 35 Grad, dann ist nach zwei Wochen da nur noch Gammel und die ganze Röhre ist voller Speckkäfer. Da hat halt auch kein Fuchs dieser Welt Bock drauf.
Das Ganze, sowas geht nur im Winter, wenn dann überhaupt, wenn es kalt ist,
ja,
und
genau.
Temperatur ist, du bist, ne? Im Sommer keine Köder verwenden, wo verderblich sind, ja. Weil sonst hast du ja nur die ganzen Madeninvasionen da drin oder sonst irgendwas. Um es nochmal drauf zu gehen mit den Eiern. Im Fangbunker zum Beispiel geht es sowieso nur mit Ei, ja. Das ist aber auch speziell, weil es nur auf Marder ausgelegt ist, ja.
So, jetzt lass mich mal nicht doof sterben. Was sind denn jetzt UV-Eier, Mensch, Fabian?
Ja, das sind jetzt UV-Eier, das Eier, wo in Dunkel leuchten, ja.
Das ist der Zauber?
Ja, die halt angeblich fürs Raubwild sichtbar in Erscheinung treten dann, ja. In Amerika wird es oft genutzt für die Waschbären, die haben ja wirklich so richtige UV-Eier. In Deutschland ist es ja gar nicht zulässig so in der Weise.
Das Raubwild hat ja noch ein bisschen ein anderes Farbspektrum, was sie sehen. Und diese UV-Eier sollen einfach sich optisch noch besser abzeichnen, sichtbar sein. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe noch keine UV-Brille aufgesetzt, deswegen weiß ich es nicht. Ich schmeiße einfach mein altbewährtes Hühnerei rein und fertig ist der Lachs.
Ja, also ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, ich würde jetzt auch nicht hingehen und würde nur dieses Ei als Köder da reinlegen. Da würde ich lieber ein Hühnerei nehmen. Ja? Also ich hab das auch schon, diese blauen Eier gehabt oder hab die und hab die in manchen Fallen drin, hab dann wirklich auch schon gefangen, aber halt immer in Kombination mit dem anderen Köder noch. Nur als Sichtköder halt dann das Ei da drin.
Und jetzt gesetzt den Fall, ihr wart erfolgreich und es ist tatsächlich ein Stück in der Falle gelandet. Was passiert denn mit dem gefangenen Raubwild, mein lieber Yannick?
Das solltest du ASAP, as soon as possible. Wir sind glücklicherweise ja in dem Zeitalter der Fallenmelde angekommen. Also die klassische Trapperrunde morgens, abends bei einer lebend unversehrt fangenden Falle ist nicht mehr notwendig. Aber wir sind natürlich in der Pflicht, da unseren Arsch möglichst schnell zur Falle zu bewegen. Und das Stück Raubwild so zügig, schonend aus der Falle zu holen, wie es möglich ist, um dann auch einen sauberen, sofort tödlichen Fangschuss anzutragen. Und auch da kann man sich vorstellen, dass ein kleiner Marder sich anders verhält als ein 20-Kilo-Dachs. Und auch mit dem Umstand sollte man sich im Vorwege auseinandersetzen. Auch da können wir wieder ganz zurück an den Anfang springen, auf die Erfahrung von Mitjägern, anderen Fallenstellern zurückgreifen und sich das mal zu Gemüte führen, was denn da auch passiert. Weil das ist für viele tatsächlich ein Punkt. Die Distanz ist auf einmal eine ganz andere. Und wenn der Waschbär 50 Zentimeter von dir entfernt sitzt und der guckt dich so mit deinen Augen so an, dann könnte es sein, dass das schon mit dir auch was macht. Und es wäre auch komisch, wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise dich berühren würde. Nichtsdestotrotz müssen wir da ganz klar uns ein bisschen zusammenreißen und das übergeordnete Ziel vor Augen haben und da einen sofort tödlichen Schuss antragen. Und das ist hier zwischen die Lichter. Das ist
gleiche Problematik wie beim Abfangen im Endeffekt. Dass wenn das Leute auch machen, die sich damit nicht vorher befasst haben, dann wird's auch blöd.
Fabi, wie sieht's denn eigentlich aus? Und verwertest du zum Beispiel auch das Raubwild, was du fängst? Also nimmst du das für die Hundearbeit oder gerade im Winter dann natürlich den Balg?
Im Winter versuche ich natürlich, einen Teil von meinem erlegten Raubwild natürlich auch zu verwerten. Ja, das heißt, selbst abzubalgen, was halt geht. Ja, ich meine, wir müssen da mal ehrlich sein, ich meine, zum Skerben lassen allein schon vom Fuchs kostet über 60 Euro teilweise. Ja, dann sind wir schon dabei. Und wenn du heute mal anguckst, wenn du heute mal auf eBay Kleinanzeigen guckst, habe ich dann letztes Mal spaßhalber gemacht, was so ein Fuchspelzmantel kostet. Ja. Auf eBay Kleinanzeigen, der kostet vielleicht 40 oder 50 Euro heutzutage. Das waren früher Tausende von Mark vielleicht, was das Ding gekostet hat. Ja. Heute kostet es 30 Euro oder so. Ne, dann um es mal zu sehen, was das bedeutet überhaupt. Das ist ein Thema für sich eigentlich wieder, das Ganze. Es ist furchtbar erbärmlich, dass wir heutzutage von Nachhaltigkeit sprechen und dort, wo wirklich was nachhaltig verwertbar ist, es nicht nutzen, weil es die Gesellschaft nicht akzeptiert.
Ja, weil es auch klar, einen Preis aufruft, ne? Klar. Der halt exorbitant ist, man muss es halt ganz klar sagen.
Ja, ich meine, ja klar, das ist teurer wie die chinesische Kunstfaserkappe, aber ich meine, das dafür ist das, hält es erstens besser warm.
Ich wollte gerade sagen, die Mäntel, die bei eBay sind, die sind sicherlich schon ein paar Jahrzehnte alt. Das ist nicht erst.
Das hält viel länger und ist halt auch wirklich nachhaltig. Und da muss man halt ehrlich sein, ne, wenn man Nachhaltigkeit will, dann kriegt man das halt an und geschenkt. Und wir haben die Möglichkeiten, es wäre da und es wird halt nicht genutzt. Ja, und das ist traurig eigentlich. Ne? Ich meine, du kriegst heute, wenn du kriegst nichts. Ne? Du hast keinen Absatzmarkt richtig, um deine Bälge zu verkaufen. Also machst du es eigentlich nur noch für den Eigenbedarf. Ja? Und dann kannst du halt nicht hingehen und kannst 30 Rotfüchse da streifen und dann gerben lassen, weil das ist unbezahlbar dann irgendwann. Ja? Das ist traurig, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja?
Das ist wahr.
Aber wo es geht, wo ich es nutzen kann, mache ich das. Das mache ich schon. Waschbär, Marder vor allem auch und halt Fuchs.
Hast du auch so eine Trappermütze? So eine Waschbär-Trappermütze?
Die ist gerade in Arbeit. Ich hatte jetzt mal letzte Fuhr gekriegt vom Gerber. Da möchte ich mir auf jeden Fall so Kappe machen lassen. Allein schon, weil es halt zugehört. So einfach Fun Fact. Was ich habe eine Baummarderkappe auf jeden Fall. Ja, die habe ich mir machen lassen, ja.
Gucke.
Und was auch noch kommt, ist auf jeden Fall eine Weste. Lasse ich mir auch machen.
Sehr gut.
Allein, weil es einfach, was ich gar nichts halte, ist irgendwelche Wärmepads und irgendwelche elektrischen, beheizten Westen und den ganzen Scheiß. Das geht gar nicht. Für mich gibt's nur eins im kalten Winteransitz und das ist Zwiebelprinzip und dann am besten noch mit Pelzen, dann bist du ausgesorgt, da brauchst du nichts mehr anderes.
Wenn das mal kein Schlusswort war, Vicky.
Ja, aber ich habe so viele Fragen noch. Aber das wird hier ein Teaser. Wir wollen ja noch ganz viel offen lassen, dass die Leute euch auf jeden Fall noch kontaktieren. Im Zweifel, ich gebe euch beiden jetzt jeweils eine Minute Bühne, denn ich würde gerne wissen, wenn du einem skeptischen Jäger oder einem Außenstehenden einen Gedanken mitgeben könntest zum Thema Fallenjagd, welcher wäre das?
Ich würde sie einfach mal einladen, vielleicht den einen oder anderen Tag mit mir im Revier zu verbringen und diese ganzen Schritte, diese Phasen durchzumachen, in Anführungsstrichen, in denen ich einfach nur mit offenen Augen durch Feld und Flur laufe und versuche, wie ein Schwamm alles aufzusaugen. Ich würde versuchen, dieser Person zu zeigen, was ich sehe durch meine Brille, was mir das über Natur, über Umwelt, über den Zusammenhang, vielleicht auch über den biologischen Zusammenhang sagt, was mir das gibt, was ich mitnehme und versuchen, grundlegendes Wissen zu vermitteln. Mhm. Also, weil ich denke, wenn es zu speziell ist, dann schalten die Leute wahrscheinlich relativ schnell ab. Das heißt, ich packe sie eigentlich bei den Wurzeln. Also ich würde sagen, egal mit wem du in den Wald gehst, über die Felder läufst, jeder ist gerne draußen, jeder fühlt sich draußen wohl. Jeder hat gerne die Sonnenstrahlen auf der Haut und bewegt sich in der Natur, weil es einfach ein schönes, erdendes Gefühl ist. Und wenn ich es dann schaffe, die Sichtweise demjenigen mitzugeben, die ich habe, wie ich Dinge sehe oder wahrnehme, und er auf einmal ein Stück weit die Möglichkeit hat, auch durch diese Brille zu sehen und ihm auffällt, was er eigentlich vielleicht bisher alles übersehen hat, dann denke ich, kann man so einen Tag ganz gut rumkriegen und auch dann auseinandergehen mit einem positiven Gefühl, ohne überhaupt in irgendeinem Punkt über eine Falle, einen Hochsitz, über Aufbrechen, Schießen und Töten gesprochen zu haben.
Wenn wir das jetzt runterbrechen, Fabi, also kein ganzer Tag, aber wir hätten jetzt vielleicht also ein Gedanke. Du hast jetzt die Bühne sozusagen, um einmal richtig die Werbetrommel zu rühren, beziehungsweise zu sagen, das ist der Grund, warum ich das tue.
Zum einen hoffe ich einfach, dass auch mal später mein Sohn noch den Artenreichtum vielleicht noch erleben kann, den wir jetzt noch im Ansatz haben, verbessern oder den unsere Vorväter schon noch erlebt haben und dass er das auch noch erleben kann und vielleicht auch noch weiter retten kann, ja, oder weiterführen kann, so dass einfach nachfolgende Generationen sich noch genauso an einem artenreichen Natur und Welt erfreuen können, so wie wir es können.
Das finde ich schön. Das ist jetzt richtig, eigentlich schon fast ein emotionaler Abschied. Ich meine, in diesem Podcast hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so einen Bogen schlagen und am Ende wirklich dieses Thema Erden und der Natur und dem Naturkreislauf einfach auch etwas mitzugeben. und den vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen. Thema Biodiversität, wir wissen alle, was gemeint ist. Ich finde das total wichtig und ich finde es echt schön, wie ihr das heute hier mit uns besprochen habt und dass ihr uns auch Rede und Antwort gestanden habt. Also tipptopp, würde ich sagen, Carsten.
Auf alle Fälle. Also ich fand es vor allem mal wieder gut, weil es halt dann doch mal wieder ein Aspekt der Jagd ist, den ja nun nicht alle betreiben, die einen Jagdschein haben. Da vielleicht dann doch die ein oder andere Frage beantwortet werden konnte, weil es war wirklich, also wir haben zu wenigen Themen im Purfeld so viele Sachen gekriegt wie zu Themen. Und das, ich glaube, da ist auch einfach Bedarf da. Und das zeigt ja auch, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich sag mal, wie ihr vorhin gesagt habt, ich glaube auch schon, dass es wieder verbreiteter sein wird, die Fallenjagd zu betreiben.
Auf jeden Fall haben wir mit euch zwei Kandidaten, die sehr dafür brennen. Dafür bedanke ich mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und uns Rede und Antwort gestanden habt. Also vielen, vielen Dank an Yannick und Fabian. Schön, dass ihr bei uns wart. Und natürlich auch an alle Zuhörenden da draußen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Bleibt uns treu. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Weidmannsseil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Alles für die Hühner, Leute.
Alles für die Hühner, sehr gut. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und Yannick, also an euch nochmal ein herzliches Dankeschön.
Es war mir ein Vergnügen. Sehr gerne.
Weitermachen, rausgehen, lernen wollen, wissen wollen, Gas geben. Tschüssikowski.
In diesem Sinne, macht's gut. Weidmannsseil.